Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Thema heute: Warum setzt sich Honorarberatung nicht durch? Und das Thema werde ich natürlich nicht alleine besprechen. Zum einen darf ich wieder Christoph begrüßen. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und weil wir das Thema auch gerne mit der anderen Seite besprechen möchten, werde ich heute noch einen zweiten Gast begrüßen, den der eine oder andere vielleicht schon kennt, nämlich Markus Haibach, Inhaber und Geschäftsführer des Versicherungsmaklerunternehmen Risk 007. Hallo Markus.
Hallo, viele Grüße von der dunklen Seite.
Genau, wir haben uns nämlich die Frage gestellt, warum es eigentlich immer noch so wenig Honorarberater gibt und warum, wenn doch die Honorarberatung so viele Vorteile hat, sie noch nicht so verbreitet ist und ob sie sich denn überhaupt irgendwann mal durchsetzen könnte. Vielleicht werfen wir erstmal einen Blick in die Zahlen. Christoph, du hast da was vorbereitet.
Ja, wir haben vor dem Podcast mal in die Zahlen geschaut, machen das ja eigentlich schon seit Jahren, wie sich das Ganze so entwickelt. Und wir haben von der IHK veröffentlicht zum 1. Januar 2024 ganz aktuelle Zahlen, die dann einfach mal ausgeben, wie viele Versicherungsberater gibt es denn eigentlich? Versicherungsberater, das ist ja schon wieder das Erste, was man als Endkunde erstmal mitbringen muss, zu verstehen, welche Zulassung bedeutet jetzt was. Das Register unterscheidet hier jetzt in der Statistik verschiedene. Wir gehen mal auf die drei Hauptvertreter ein. Das sind eigentlich, ja, wenn wir auf die Hauptvertreter eingehen, können wir Versicherungsberater eigentlich direkt weglassen. So wenig sind das. Die meisten sind gebundene Versicherungsvertreter. Das sind 104.000 ungefähr. Dann haben wir Versicherungsvertreter, nochmal mit Erlaubnis nach 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung. Die werden nochmal von den gebundenen Versicherungsvertretern unterschieden. Das sind 23.000. Wenn man die Vertreter zusammenfassen, sind wir bei 130.000 ungefähr. Und dann gibt es Versicherungsmakler, wo der Markus heute mit da ist, von der Risk 07 GmbH, mit 46.000 oder gut 46.000, also auch noch relativ viele. Dann gibt es noch Versicherungsvertreter mit Erlaubnisbefreiung, 5.007 Stück. Und dann kommen schon die Versicherungsberater mit einer unglaublich hohen Anzahl von 319. Ich habe das mal an die Gesamtsumme gemessen. Das sind 0,17% aller Teilnehmer am Versicherungsmarkt. Und wenn man dann noch, Markus hat es vorher schon gesagt, da sind einige nicht dabei. Markus, wer wird da nicht erfasst in der Statistik?
Genau, also man muss dazu sagen, um die Zahlen zu verstehen, die sind nicht an Personen gebunden, also an Menschen, sondern immer an Zulassungen. Wenn beispielsweise eine Firma, wie die meinige im Maklerbereich, quasi mehrere Mitarbeiter beschäftigt, dann ist das eine Zulassung, egal ob ich einen Mitarbeiter habe für mich selbst oder halt noch 100 oder 1000 andere. Nehmen wir als großes Beispiel die DBK Versicherung, ganz großer Versicherer in der Fläche präsent, gerade im Beamtenbereich. Der ist quasi in jeder Ecke und die haben viele tausend Mitarbeiter, die sind aber überhaupt nicht sichtbar in der Statistik, weil die quasi als Unternehmen im Ganzen nur eine Zulassung haben, weil die dort Beschäftigten quasi Angestellte des Versicherers sind und keine eigene Zulassung besitzen. Deswegen sind die Zahlen eigentlich noch viel, viel größer.
Ja, viel, viel größer. Das bedeutet auch, dass der prozentuale Anteil von Versicherungsberatern wahrscheinlich noch viel, viel kleiner ist, weil, und das sehen wir in der Praxis, die Versicherungsberaterunternehmen jetzt auch nicht wahnsinnig groß sind und unendlich viele Mitarbeiter haben im Vergleich zu den Unternehmen, die die Vertreter dann beschäftigen. Ist ja logisch, haben die Versicherungsgesellschaften, die lassen ja ganze Kompanien ihre Versicherungsverträge vermitteln. Und das Besondere ist hier, dass wir das ja schon seit Jahren sehen, die Zahlen, und es jetzt nicht so ist, und vielleicht nochmal zum Verständnis, der Versicherungsberater ist der Einzige bei diesen ganzen Zulassungen, der per Definition Honorarberater ist, wenn man so sagt, also der einzige Berater, der ohne eine Produktvermittlungsabsicht ein Honorar nehmen darf oder muss. Er muss ein Honorar am Ende nehmen, weil sonst kann er finanziell nicht überleben und er darf keine Provision annehmen. Dass er mit einem Versicherungsberater zusammenarbeitet, erkennt er im Prinzip immer daran, dass er seine Honorare mit Mehrwertsteuer abrechnet. Außer er fällt unter eine Kleinunternehmerregelung und ist dann noch befreit, aber ich nehme mal an, von den 319 Versicherungsberatern werden dann auch 315 mal sicherlich nicht mehr unter der Kleinunternehmerregelung liegen. Das bedeutet, Versicherungsberater rechnen mit Mehrwertsteuer ab, und wenn ihr zum Beispiel ein Versicherungsmakler, und das dürft ihr ja auch, wenn ihr eine Honorarvermittlung macht und ein Honorar abrechnet, dann müsst ihr sicherlich keine Mehrwertsteuer ausweisen, richtig?
Genau. Bei uns ist es quasi so, wir dürfen auch eine Honorarberatung anbieten, aber im gewerblichen Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt Gewerbekunden beraten, dann ist das genauso für uns möglich per Zulassung. In dem großen, großen Privatbereich, um den es wahrscheinlich primär auch hier geht, dürfen wir das so gesehen nicht. Da wird getrennt zwischen einer Honorarberatung, was dem Versicherungsberater vorbehalten ist, wie ihr einer seid, und einer Vermittlung gegen Honorar oder Honorarvermittlung auch in der Umgangssprache bezeichnet. Da ist quasi per Definition aus dem Gesetz heraus die Vergütung zwar per Honorar möglich, aber an die Vermittlung eines Produktes gekoppelt, ob der Kunde das jetzt nun unbedingt braucht oder nicht. Also gewisserweise widerspricht sich da auch ein bisschen das Gesetz in sich. Denn wenn ein Kunde zu mir kommt und möchte vielleicht eine unabhängige Meinung zum Produkt haben, zu mir als Makler, dann darf ich das so gesehen nicht tun oder macht das ehrenamtlich.
Ja. Müsste die Zulassung wechseln.
Oder wechselt die Zulassung. Genau. Man könnte natürlich auch hingehen und überlegen, was schafft es für Fehlanreize, gerade bei Marktteilnehmern, die jetzt vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt sind und auf eine regelmäßige Erhöhung ihrer Einnahmen und Umsätze angewiesen sind, vielleicht ein Produkt zu vermitteln, was gar nicht passt oder gar nicht sinnvoll ist in dem Moment. Also sind wir in einem ähnlichen Szenario drin, wie auch die Provision Fehlanreize schaffen kann.
Ja. Jetzt wäre es ja gar nicht so schlimm, dass die Zahlen von Versicherungsberatern noch so niedrig ist, wenn man sagt, okay, Honorarberatung ist das neue Trendthema und das wird den Markt in Zukunft dominieren, quasi Start-up-Thema. Tatsächlich ist es aber so, dass die Versicherungsberaterzahlen rückläufig sind. Also wir sind nicht nur extreme Ausnahme, statistische Ausnahmeerscheinungen von der Menge her, sondern in 2023 ist die Zahl der Versicherungsberater von 333 auf 319 geschrumpft. So, das bedeutet, es sind sogar noch weniger geworden. Und das soll primär das Thema heute sein. Warum setzt sich Honorarberatung eigentlich nicht durch? Und warum wird sie das auch in Zukunft nicht tun? Und das sage ich als Honorarberater. Das ist auch ja, ein Grund, warum wir Markus heute mit hier haben. Wir diskutieren das Thema häufiger mal. Wir werden uns auch bald hoffentlich mal zusammensetzen und dann nochmal tiefer reingehen, was Vergütungsmodelle angeht. Und ja, aber bei den Diskussionen treffen wir immer wieder auf praktische Hürden, dann auch mit den Kunden, wo die eigentlich gerne eine Honorarberatung in Anspruch nehmen würden. Wir müssen ja sicherlich unterscheiden zwischen dem Bereich Kapitalaufbau und dem Risikobereich, weil das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. In dem einen Bereich, nämlich im Kapitalaufbaubereich, ist Honorarberatung aus meiner Sicht problemlos möglich. Und im Risikobereich trifft man da aber auf sehr, sehr große Hürden.
Genau, um jetzt mal bei den Versicherungen vielleicht zu bleiben erstmal oder im Risikobereich, erzählen wir ja auch immer ja unseren Mandanten, dass gerade wenn sie im Risikobereich natürlich nach Honorartarifen wünschen oder fragen, dass es da auch eine geringere Marktabdeckung gibt. Das heißt, gar nicht alle Versicherungsunternehmen bieten überhaupt Honorartarife an. Das heißt, wie sieht denn so die Lage da aus?
Das kann ich bestätigen, und zwar für eigentlich alle Versicherungsbereiche, sei es Sachversicherung im Bereich Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Kfz, oder aber auch die Dinge, die wir häufig begleiten, Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung oder gerade Krankenversicherung, wo das noch extremer ist. Da ist es praktisch so, bei BU, dem Bereich, in etwa die Hälfte der Anbieter hat sowas in petto. Da kann man das mittlerweile relativ normal sich aussuchen, teilweise berechnen auch selbst als Makler, wenn man das möchte. Bei manchen muss man es manuell anfragen, da muss man so ein paar extra Wege gehen, um diesen Honorartarif zu bekommen. Und die andere Hälfte, die hat es gar nicht verfügbar.
Was sind Honorartarife?
Ja, was sind Honorartarife? Manche sagen auch Nettotarife oder Courtage oder provisionsfreie Tarife. Das sind einfach Tarife, die sind inhaltlich identisch mit einem regulären Provisionstarif oder mit einem regulären Tarif, den es überall gibt. Der Unterschied ist der, dass die sogenannten Abschluss- und Vertriebskosten und oder Verwaltungskosten dort nicht oder nur ganz, 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 ganz minimal enthalten sind. Das heißt, die Vergütung des Beraters, Vertreters, Vermittlers, Betreuers, Maklers, wie auch immer das ist, entfällt dann komplett oder voll teilweise, je nach Tarifkonstrukt. Dadurch sind die Kosten in der Regel auch ein Stück geringer als bei den regulären Tarifen.
Okay, und warum kann ich dann nicht einfach als Versicherungsberater sagen, dass er dann hat eben die Hälfte keine Honorartarife und dann schließe ich die halt aus? Gibt es da in der Praxis Probleme, wenn ich so vorgehe? Oder?
Naja, in bestimmten Versicherungsbereichen ist das vielleicht weniger ein Thema wie eine Privathaftpflicht oder so. Da habe ich nicht so große Dinge zu beachten. Da habe ich ein paar Anbieter, die guten Anbieter haben, auch beides in petto, da könnte ich das tun oder kann das tun. Komme ich aber zum Beispiel zum Thema Berufsunfähigkeit, was wir häufig bei uns abdecken und abwickeln, dann kommen ja Kunden zu uns, die haben schon Vorerkrankungen, die sind schon mal beim Arzt gewesen, der eine mehr, der andere weniger, die haben vielleicht besondere Hobbys, die haben gefährliche Berufsbilder, also alles Dinge, die das Risiko an sich versicherungstechnisch schon mal erschweren und die Anbieterauswahl einfach mal verkleinern. Und auch die Prämien spielen eine Rolle, weil natürlich die Versicherer unterschiedliche Beiträge aufrufen für ihre Produkte. Und wenn ich dann noch hingehe und halbiere einfach mal die Menge an verfügbaren Anbietern nur aufgrund der Thematik Vergütung, dann sind ja meine Chancen, ein gutes Produkt am Markt zu bekommen, noch geringer, gerade wenn ich eben ja, Vorerkrankungen mitbringe als Beispiel.
Ja, also ist es aus Kundensicht, gerade wenn ich Vorerkrankungen mitbringe, und das machen viele, also Vorerkrankungen, also viele Kunden mehr wissen oder denken gar nicht, dass sie, ich sage mal, Gesundheitshistorie so ist, dass es Einschränkungen mitbringen könnte bei der Vertragsauswahl und merken dann sicherlich auch erst in der Vertragsauswahl oder in der Anbieterprüfung, dass Probleme auftreten können, oder?
Genau, also die meisten merken, dass wir bieten sogenannte Risikovoranfragen an, anonyme. Wir prüfen das sehr intensiv im Vorfeld, bevor es überhaupt zu einem Abschluss oder einer Beratung zu einem Produkt oder Tarif kommt. Wie ist die Gesundheitshistorie des Kunden aufgebaut, ne? Neben Hobbys und Beruf auch noch, was auch ein Thema spielt, eine Rolle spielt. Und dann bekommen wir quasi die Antworten zugespielt vom Versicherer. Wir nehmen dich an, wir lehnen dich ab, wir wollen einen Zuschlag haben. Und das Ergebnis ist sehr, sehr divers. Und dann bekommt der Kunde eigentlich erst mit, oh, hier die wollen mich ja gar nicht unbedingt haben. Ne? Und wenn ich dann diese Treffermenge noch mal halbiere einfach, um die sowas gar nicht anbieten, solche Honorartarife, dann wird ja meine Wahrscheinlichkeit, was Gutes zu finden, noch schlechter. Ne?
Und das ist im privaten Krankenversicherungsbereich noch extremer, richtig?
Danke, dass du es ansprichst. Ich hätte es fast vergessen. Da ist es ganz extrem. Da ist nach meinem aktuellen Kenntnisstand, so ein paar Ausnahmen wie Mitarbeitertarife außen vor gelassen, nur ein einziger Anbieter am gesamten Markt unterwegs, der tatsächlich Netto- oder Honorartarife, also ohne Abschlusskosten, anbietet. Und wenn ich mich jetzt darauf fokussieren würde, private Krankenversicherung im Neugeschäft ausschließlich gegen Honorar zu vermitteln und nur Honorartarife zu berücksichtigen, wäre ich quasi Ausschließlichkeitsvermittler für einen Anbieter.
Ja.
Und würde den kompletten Markt mit 95% Rest weglassen.
Oder wärst Versicherungsberater für einen Anbieter?
Genau.
Laut Zulassung.
Ausschließlichkeitsversicherungsberater, ganz neues Berufsbild.
Ist klar. Also haben wir das erste Problem, warum sich Honorarberatung nicht durchsetzt, können wir ganz klar festhalten. Und vielleicht sollten wir es auch, oder das wird der Schluss vielleicht auch am Ende sein, warum sich Honorarberatung nicht umsetzt und nicht durchsetzen wird im Risikobereich, ist einfach fehlende Marktabdeckung von adäquaten Tarifen, die provisionsfrei sind, sogenannte Nettotarife, sogenannte Honorartarife. Was halt das Problem mit sich bringt, wenn ich jetzt als Kunde sage, hey, ich will einen Honorartarif haben und dann eben den halben Markt im BU-Bereich ausschließen würde und im privaten Krankenversicherungsbereich den kompletten Markt ausschließen würde und dann das Problem umgemünzt, wenn ich jetzt mit einem Versicherungsberater, also wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten wollte und würde dir jetzt sagen, ich will eigentlich auf Honorar mit dir zusammenarbeiten, dann müsste ich mir dann einzelne Sparten raussuchen, wo es Sinn macht und dann wieder welche, wo es keinen Sinn macht und dann funktioniert die ganze Kalkulation nicht mehr. Weil ich ja im Provisionsbereich bin ich ja darauf angewiesen, dass ich vielleicht mit der einen Sparte die andere quersubventioniere und umgedreht. Dann ist vielleicht die Hausratversicherung das Einstiegsgeschäft. Was vom Aufwand her, da kannst du uns ja dann mal kurz mitnehmen, wenn ich das auf Honorarbasis beraten würde und da 2 Stunden abrechne, da würde mir der Durchschnittskunde wahrscheinlich den Rücken zudrehen, wenn ich da 300 Euro abrechne. Beratungsaufwand für einen Vertrag, der 50 Euro kostet. Umgedreht verdient ihr dann dafür an anderen Verträgen deutlich, deutlich mehr. So, das bedeutet, wenn ich mir dann quasi dort, wo es mir passt, die Honorarberatung raussuche und dort, wo es mir nicht passt, die dann die Provisionsberatung nehme, dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell nicht mehr oder habe ich dort einen Denkfehler?
Nee, das hast du ziemlich gut erkannt. Also das Geschäftsmodell ist in der Regel eine Mischkalkulation. Das heißt, dass ja, ertragsschwache oder arme oder lose Versicherungsbereiche durch ertragsstarke Versicherungsbereiche oder Sparten irgendwo quersubventioniert werden. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zu uns käme, der sich nur für das Thema Auslandsreise-Krankenversicherung interessiert, das ist mal ein ganz extremes Beispiel, das sind Verträge, die kosten fast nichts, irgendwie 10 Euro im Jahr. Da ist die Marge so klein, da könnte man nicht mal irgendwie eine Minute Telefongespräch damit finanzieren, was da für einen Makler hinten rauskommt an Vergütung. Wohingegen bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise durchaus vierstellige Beträge üblich sind, die nach so einer sehr umfangreichen Beratung, muss man dazu sagen, die sich über viele Termine und Wochen und Monate teilweise zieht, fällig werden. Und nur so ist es quasi uns in der Breite möglich, alle Versicherungsbereiche irgendwo anzubieten, ne? Sei es auch die Hausratversicherung oder Kfz oder andere Bereiche.
Wobei man da auch nochmal abgrenzen muss, und das sei dazu gesagt, so eine Hausratversicherung kann sich schon lohnen, wenn man es über viele, viele Jahre sieht.
Genau, das ist korrekt. Also die Vergütungsmodelle in diesen Sachversicherungsbereichen, Hausrat, Rechtsschutz, Gebäude und was da noch alles gibt, die funktionieren ein bisschen anders als bei den biometrischen Sparten wie Lebens-, Berufs- und Fähigkeitskrankenversicherung. Dort ist es so, dann wird sehr, sehr viel vergütet am Anfang für den sehr hohen Abschluss und Antragsaufwand, wohingegen die anderen Bereiche aus dem Sach- und Haftpflichtbereich eher an einer laufenden Vergütung quasi orientiert sind, weil man dann auch sagt, okay, der Aufwand, das zu beantragen und abzuschließen und zu beraten, ist zwar nicht so hoch, aber im Laufe des Vertragslebens entsteht ja weiterer Beratungsbedarf, weil der Kunde hat einen Schaden, der muss seine Gebäudeversicherung anpassen, weil er das Haus umbaut, hat Fragen zum Vertrag, kriegt ein Kind. Also da ist einfach regelmäßig Bedarf, wo viel mehr irgendwo Bestandsarbeit passiert. Langfristig lohnt sich das schon, klar, weil langfristig ist dann das der Bereich, wo größere kontinuierliche Einnahmen auf Maklerseite ankommen im Sachversicherungsbereich. Langfristig ist quasi dieser Sachversicherungsbereich lukrativer als diese großen Dinge wie Kranken- oder Lebensversicherung.
Also könnte ich sagen, wenn ich jetzt ein Versicherungsmaklergeschäft aufbauen will oder ein Versicherungsvertretergeschäft, dann finanziere ich mich die ersten Jahre über die großen Abschlüsse BU, private Krankenversicherung, und sehe dann zu, dass ich für die langfristige Stabilität und das langfristige Wachstum dann das Sachversicherungsgeschäft aufbaue.
Das wäre ein Ansatz, das kann man auch gerade bei älteren Marktteilnehmern beobachten, dass die irgendwann mal in ihren jungen Jahren höchstwahrscheinlich dort mehr Gas gegeben haben, um es mal so zu formulieren, und sich dann in einem höheren Alter dann, wenn es eher auf den Ruhestand zugeht oder darüber hinaus, dann auf ihren Beständen irgendwo in gewisser Weise ausruhen, wobei Ausruhen nicht komplett geht, weil der Bestand ja auch Arbeit erfordert. Ich brauche irgendwo Mitarbeiter, die Kunden betreuen. Ne?
Gut, jetzt haben wir das Provisionsmodell so einigermaßen verstanden. Jetzt Butter bei die Fische. Welche Berührung habt ihr zum Thema Honorarberatung im Alltag?
Naja, wir haben die Berührungspunkte schon regelmäßig, vielleicht öfter als der Durchschnittsversicherungsmakler. Das liegt nicht ganz zuletzt an euch, weil wir doch auch den einen oder anderen Kunden empfohlen bekommen von euch, der dann gewisse Versicherungsbereiche mit uns umsetzt und umsetzen kann. Und dort kommt zum Teil die Erwartung der Kunden mit in die Beratung rein, dort auch genau wie bei euch gegen Honorar beraten zu werden in diesen Versicherungsbereichen. Das ist das eine. Dann ist es so, in den Medien, man wird ja auch als Versicherungsmakler bespielt von diversen versicherungsbezogenen Verlagen, entsteht der Eindruck, als wäre das Thema Honorarberatung das Thema schlechthin. Die ganze Branche wandelt sich, die Politik will das, es geht nur noch in Richtung Honorar. Unsere Spezies wird irgendwie spätestens ein paar Jahren aussterben, wenn wir uns nicht dem Thema Honorar widmen. Das ist so, wie es teilweise vermittelt wird, aber nicht mein Eindruck in der Praxis. Das ist das eine. Und das andere ist, auch wir bekommen gelegentlich Anfragen von Endkunden zum Thema Vergütung, also ob wir das gegen Honorar anbieten können oder möchten, wollen, dürfen. Ja. Aber gelegentlich, um es prozentual auszudrücken, sind das vielleicht 10%, 15%.
Was glaubst du, woran es immer noch liegt, dass wir diese riesigen Probleme haben, was die Marktabdeckung angeht? Also wir müssen ja wirklich teilweise Kunden enttäuschen am Ende des Tages, weil wir sagen, okay, wir wollen eigentlich gegen Honorar beraten werden. Uns macht aber in dem konkreten Fall aufgrund von Vorerkrankungen etc. oder es kann ja auch vorkommen, dass ein Provisionstarif einfach günstiger ist als der Honorartarif, weil der Versicherer A die Berufsgruppe halt lieber hat als Versicherer B. Das bedeutet, die Provisionsvariante wäre am Ende die attraktivere, obwohl dann bei dem Honorar noch ein zusätzliches, bei dem Honorartarif noch ein Honorar bezahlt wird. Woran liegt es, dass wir Kunden teilweise immer noch enttäuschen müssen und vielleicht sagen, okay, der Provisionsweg ist die attraktivere Variante jetzt im Risikobereich, was Risikoabsicherung angeht?
Das teilt sich meiner Meinung nach in mehrere Unterpunkte. Also das eine ist die Verfügbarkeit an Tarifen, was wir ja eingangs schon erwähnt hatten, die eben nicht flächendeckend allumfassend gegeben ist, über alle Anbieter hinweg. da kann ich jetzt nur Vermutungen anstellen, aber eine Vermutung ist auch die, viele große Versicherer haben ja neben diesen Vertriebs- und Absatzwegen Makler auch andere Vertriebswege, wie zum Beispiel ihre eigene Ausschließlichkeit, also die Versicherungsvertreter, wo dann dran steht Allianz, DBK, Ergo oder wie sie alle heißen. Und bei denen ist es natürlich die Provision auch irgendwo ein Steuerungsinstrument und die haben, glaube ich, kein Interesse zu sagen, wir geben unseren Vertretern jetzt Honorartarife, wo dann keine Provision mehr fließt und die Vertreter bekommen kein Geld mehr. Die kann ich ja irgendwo doch über das Geld auch steuern, was die bekommen. Und gerade bei so großen Organisationen, die primär auf diese Ausschließlichkeitsvertriebswege konzentriert sind, ist einfach der Bedarf auf Versichererseite gar nicht da, sich diesen kleinen minimalen Markt an Honorartarif interessierten Menschen zu öffnen. Das ist meine Vermutung. Das ist das eine, was die Produktseite betrifft. Das andere auf Kunden- oder Verbraucherseite ist, dass oftmals auch das, also ganz oft Bereitschaft, Interesse und vor allem Verständnis für Beratung, für den Aufwand, der dahinter steht, für die Dienstleistung, einfach mal komplett fehlt, weil man kann gar nicht greifen, was das aufwandsmäßig bedeutet, wenn ich da noch eine Struktur hinten dran habe mit Büro, mit Mitarbeitern, mit Sozialversicherungskosten und Software und was da alles dazugehört. Da muss einfach ganz auf ganz breiter Ebene irgendwo ein Verständnis geschaffen werden, dass halt eine Beratung gerade zu so einem komplexen Thema einfach Geld kostet. Und selbst wenn das Verständnis da ist, muss auch die finanzielle Liquidität auf Kundenseite da sein, das sich auch leisten zu können, beziehungsweise auch die Bewusstheit, dass in dem anderen Produkt, wenn ich es auf Provisionsbasis wähle, ja auch ein hoher Kostenbetrag drin steckt. Das sehen wir halt noch nicht so direkt.
Ja, also können wir wieder beim Punkt finanzielle Bildung ansetzen. Das bedeutet, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was kostet mich eigentlich der andere Weg? Das ist das eine. Und das andere ist, was erwarte ich eigentlich? Das haben wir schon öfters thematisiert. Erwarte ich jetzt eine Produktvermittlung, Beratung? Da stehen wir auch öfters im Diskurs dazu. Was darf eigentlich auch ein Versicherungsmakler? Was darf ein Versicherungsberater? Müsste man eigentlich so ehrlich sein, wenn jemand wirklich einen Bestandsvertrag angeschaut haben will, ist eigentlich der Versicherungsberater der natürliche Ansprechpartner, weil das ja am Ende der man es ganz genau nimmt, der Einzige ist, der sich wirklich einen Vertrag anschauen darf und ohne irgendeine Vermittlungsabsicht dann sagen kann, okay, der Vertrag passt nicht, kannst du behalten, kannst du kündigen, kannst du beitragsfreistellen und sonst irgendwas machen. Und dann bin ich immer, wenn ich zum Makler, Vertreter gehe, dann bin ich halt immer bei einem Vermittler rein rechtlich gesehen. Und wenn ich einen Bestandsvertrag angeschaut haben will, zu einem Vermittler zu gehen, ist vielleicht jetzt nicht die allerbeste Option. Aber wie soll ein Endkunde unterscheiden, wo jetzt der Unterschied zwischen einem Versicherungsmakler ist und einem Versicherungsberater. Aktuell habt ihr das Thema, ihr dürft euch nicht mehr so wirklich unabhängig nennen, um da vielleicht ein bisschen mehr Ordnung reinzuschaffen. Wo ist der Unterschied zwischen einem unabhängigen Versicherungsmakler und einem Versicherungsberater? So, muss man ja irgendwie als Endkunde dann auch verstehen, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt. Und allein dieser Wust an Begrifflichkeiten ist ja so die erste Hürde. So, ihr werdet sicherlich auch mit Vertretern ab und zu in einen Topf geworfen. Wobei Versicherungsmakler und Vertreter ja da nochmal deutlich Unterschiede in der Rechtsstellung haben, würde ich jetzt vermuten. Sind beides die Versicherungsonkel.
Genau, Versicherungsonkel, Versicherungsfuzis oder was es da für Begriffe gibt am Markt. Ja, aber das beobachten wir auch. Klar, die meisten, die zu uns kommen, die gehen schon gezielt zu einem Versicherungsmakler, weil sie irgendwo gelesen oder mitbekommen haben oder empfohlen worden sind, dass es irgendwie eine unabhängige oder ungebundene Beratung bei uns in diesem Bereich gibt. Aber im gesamten Markt, wenn man da Leute anspricht, dann herrscht ja immer noch große Unkenntnis. Und das sind alles irgendwie Leute, die irgendwas mit Versicherungen machen. Ob das nun dann nur ein Makler, Vertreter, Berater heißt. Und letztens hat mir einer gesagt, wir suchen den unabhängigen Versicherungsvertreter. Da frage ich mich auch gerade noch, was das ist, ein unabhängiger Versicherungsvertreter. Er meinte dann wahrscheinlich Makler, logischerweise. Aber in der Masse herrscht da, glaube ich, eine relativ große Unkenntnis, aber auch keine wahnsinnige Anstrengung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann das ja, wenn man sich ein bisschen damit beliest, relativ schnell rausfinden, wie das geht oder was das bedeutet, was das für ein Berufsbild ist, mit dem ich da zu tun habe. Aber da fehlt auch einfach, was du schon sagtest, finanzielle Bildung oder Bereitschaft, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen in der Tiefe.
Ja, also wir haben, um das festzuhalten, wir haben Henne-Ei-Problem. Was so die Marktabdeckung angeht. Die Versicherungsgesellschaften haben nicht wirklich den Bedarf, überhaupt Honorartarife anzubieten, weil es nicht so viel Nachfrage gibt. Und selbst wenn wir jetzt Kunden haben, die dann Lust haben auf Honorarberatung, auch im Risikobereich, die können es tendenziell nicht sinnvoll in Anspruch nehmen, weil die Anbieter nicht genug Anreiz hatten, einen Honorartarif auf den Markt zu bringen und der Kunde dann nicht genug Auswahl hat, um vielleicht Vorerkrankungen gerecht zu werden, etc. pp. Ja, was könnte da ein Lösungsansatz sein?
Gute Frage, Christoph. Was fällt mir da ein? Also, wenn man das staatlich als Politik irgendwo regeln will, dann fällt mir als Lösungsansatz nur ein, dass ich dann flächendeckend, um auch irgendwo Waffengleichheit zu schaffen, alle Anbieter gleichermaßen verpflichte, solche Honorartarife anzubieten und aber gleichzeitig die auch verpflichte, die auch jedem Beratertyp zur Verfügung zu stellen. Da haben wir jetzt schon so eine gewisse Einschränkung, dass nicht alle Beratertypen auf alle Möglichkeiten jedes Versicherungsunternehmens zurückgreifen können. Also wenn, dann ginge das aus meiner Sicht nur durch eine allumfassende politische Regelung, für die ich aber in der Masse, also in der politischen Masse, glaube ich, keine Mehrheit sehe.
Ja, das wäre auch mein einziger Lösungsansatz. Gibt ja schon so eine Scheinlösung, dass ich als Versicherungsberater wir als Versicherungsberater dem Kunden eine Bescheinigung mitgeben können, dass er von uns beraten wurde und er dann zum Provisionsanbieter gehen darf und sagen, hey, ich wurde schon beraten, ihr müsst mir keine Provision berechnen, kehrt ihr mal aus und macht damit sonst irgendwas. Dann sagt der Versicherer am Ende, darauf habe ich keine Lust, geh zum nächsten Versicherer und versuch's dort. Das bedeutet, das ist auch die einzige Lösung, die ich sehe. Jeder Versicherer müsste verpflichtet sein, einen Provisionstarif auch als Netto-Variante anzubieten. Und schon hätten wir zumindest die Möglichkeit, und da vielleicht die Möglichkeit, dass ich die Honorarberatung im Risikobereich auch durchsetzen darf. Ich sage immer im Risikobereich, weil im Kapitalaufbaubereich aus meiner Sicht eine völlig andere Situation herrscht. Dort haben wir kein Problem mit Vorerkrankungen, also kein, wenn ich jetzt ein Rentenversicherer bin, da ist mir eigentlich lieb, wenn der Kunde frühzeitig verstirbt, so makaber das klingt, weil ich dann weniger lange Renten zahlen muss. Das heißt, da gibt es im Prinzip keine Risikovoranfrage. Und da reicht es mir, wenn ich 5 gute Anbieter habe auf Honorarbasis, dann habe ich eigentlich genug Anbieter im Rentenbereich, um da eine gute Auswahl treffen zu können. So, und im Depotbereich, rein Geldanlagebereich, auch dort ist Honorarberatung aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Lösung. Ich kenne kaum Provisionsprodukte, die da wirklich Sinn machen. Aber interessanterweise, selbst dort, wo man sagen könnte, okay, dort wäre es jetzt ohne Probleme möglich, ich nehme eine Honorarzulassung, alles gut, habe dort ausreichend Marktabdeckung, selbst dort gibt es nur 315 zugelassene Honorarfinanzanlagenberater. So, also selbst dort, wo, nennen wir es mal, Waffengleichheit besteht, hat sich diese Zulassung null, aber auch so gar nicht durchgesetzt. So, wir sind jetzt wirklich ein Einhorn. Wir haben die Versicherungsberaterzulassung und die Honorarfinanzanlagenberaterzulassung. Das gibt es so am Markt, keine Ahnung. Kann ich 3 Hände wahrscheinlich aufmachen. Der Regelfall ist ja eher, dass ich Versicherungsmakler bin und mir dann noch die Honorarfinanzanlagenberaterzulassung nehme, damit ich mir quasi so einen Heiligenschein aufsetzen darf und sagen kann, ich bin Honorarberatung, fange dann aber an, im Versicherungsbereich alles schön auf Provision zu machen.
Das Beste aus beiden Welten.
Ja, genau, das Beste aus beiden Welten. Da habe ich mir den Rosinen rausgepickt, werde dann vielleicht noch von Verbraucherzentralen und sonst was angefragt, weil die ja dann auch denken, oh, das ist, kann ich sagen, der ist Honorarberater, alles super. Und das ist aus meiner Sicht so, das ist das, was mich dann wirklich ärgert, so dieser Mischmasch. So, wo für den Kunden dann wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen ist, woran bin ich da jetzt eigentlich? Und das ist dann auch, was wir, dann ist ja schon bei der Honorarfinanzanlagenberaterzulassung, wenn ich die Vermittlerzulassung in dem Bereich habe, da darf ich dann trotzdem auf Honorar arbeiten. Also ich habe durch die Honorarfinanzanlagenberaterzulassung eigentlich nur Nachteile, außer Transparenz für den Kunden. Wenn wir Depots übernehmen von Kunden, die bei einem Honorar, also bei einem Vermittler waren, der ein Honorar nimmt, da müssen wir erstmal prüfen, nimmt der nur das Honorar oder nimmt der beides? Weil es für uns überhaupt nicht ersichtlich ist, gerade wenn der dort eigentlich Provisionsprodukte drin hat, kehrt er die Provision jetzt aus oder was passiert damit? Das ist für uns schon nicht ersichtlich von außen. Und der Kunde, wenn ich den frage, dann hebt er die Schultern und weiß es nicht. Also da ist komplette Intransparenz aus meiner Sicht. Und das ist das, was mich dann richtig anstinkt. Also da fände ich mehr Transparenz sehr, sehr sinnvoll. Aber im Prinzip, und das ist das, was man dort sieht, selbst wenn Waffengleichheit ist, so wie du es genannt hast, selbst dort hat sich die Honorarberatung bisher nicht flächendeckend durchgesetzt. Und da sind wir ja schon, wir leben ja schon in der Bubble, also ist jetzt nicht so, dass wir uns beschweren wollen. Wir haben genug Kundenzulauf und das funktioniert auch wunderbar. Aber es ist jetzt nicht so, also man muss ja sagen, wir sind da in der Blase. Wir werden ja gezielt gesucht von Kunden, die darauf Lust haben auf das Thema. Und das ist aber nicht die Masse der Gesellschaft, um es vorsichtig auszudrücken. Das ist eher so eine kleine Stichprobe der Gesellschaft, die für das Thema wirklich schon offen ist und dann wirklich sagt, okay, wir suchen uns die Honorarberatung und gehen bewusst halt nicht zur Provisionsberatung. Habt ihr Erfahrung mit Mischansätzen oder?
Ja, die haben wir. Bei uns gibt es auch noch ein paar weitere Bereiche, wo wir schon wieder irgendwo aus dem Thema Produktverfügbarkeit heraus auch wir ein Honorar quasi nehmen müssen, wenn ich es so formulieren darf. Das ist beispielsweise so im Bereich der Krankenversicherung bei Vorabverbeamtung im Rahmen der Öffnungsaktion. Da gibt es so eine ganz spezielle Geschichte, wenn ich als Beamter das erste Mal verbeamtet werde, dann hat sich die Versicherungswirtschaft zur Hälfte bereit erklärt, jeden Kunden zu versichern, egal was der für Vorerkrankung hat. Das ist ganz interessant. Also selbst die schlimmsten Dinge, selbst HIV, Parkinson und Multiple Sklerose gemischt, würden dann nicht zu einer Ablehnung führen in der privaten Krankenversicherung. Allerdings ist es so, natürlich möchte der Versicherer diese stark vorerkrankten Kunden nicht zu sich selbst steuern, sondern nur die Möglichkeit bieten. Deswegen macht er Folgendes, der gibt dem Berater oder dem Makler keinen Cent für die ganze Beratung, für die Vermittlung. Und wir würden da komplett leer ausgehen. In solchen Modellen, in solchen Situationen nehmen wir quasi auch ein Vermittlungshonorar von dem Kunden, wenn der Kunde bereit ist, das zu bezahlen. Das ist immer der zweite Teil der Medaille. Oder aber, was haben wir noch für Bereiche, wo Honorar eine Rolle spielt? Im Großen und Ganzen dann, wenn, wie gesagt, konkret deswegen angefragt wird, andere Produkte aber eben nicht verfügbar sind. Also wenn der jetzt wirklich kommt wegen einer Berufsunfähigkeitsversicherung auf Honorarbasis, möchte noch eine Rechtsschutzversicherung dazu haben, weil er sagt, okay, ich möchte die Leistung ja im Zweifel auch einklagen können, wenn ich berufsunfähig bin, dann gibt es halt beim Thema Rechtsschutzversicherung kaum Anbieter, die eine Honorarlösung verfügbar haben, dann ist halt die Rechtsschutzversicherung dann wieder auf Provisionsbasis. Ne? Dann ist es letzten Endes ein Mischmodell und das lässt sich, glaube ich, auch sehr schwer, also zu 100% trennen. Da habe ich ein Provisionsprodukt, da habe ich ein cottagefreies Produkt. Wir haben damit Erfahrung, ja, aber es ist jetzt nicht unser täglich Brot, um es mal so zu sagen.
Was mich so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, was müsste passieren, damit ihr drüber nachdenken würdet, euer Geschäft von Provision komplett auf Honorar umzustellen. Also welche Voraussetzungen müsste es geben, damit ihr als Firma Risk 07 sagt, das ist jetzt so attraktiv für uns, weil das ist das, was ich glaube. Ich glaube, ganz, ganz wenig Provisionsberater, bei denen es gut läuft, die haben Anreiz zu wechseln. So, weil es läuft ja. Und wer wechselt, ist dann entweder Idealisten, oder vielleicht welche, die mit der Provisionsberatung sowieso nicht ganz so hinkommen. Was müsste passieren, dass ihr, bei denen es gut läuft, sagt, okay, wir wechseln in den Honorarbereich, aber komplett?
Das ist eine gute Frage, auf die ich so nicht vorbereitet war, aber die ist, wie gesagt, sehr gut. Mir fällt dazu wieder irgendwo, wie im Produktbereich, das Thema Politik ein. Das würde aus meiner Sicht nur funktionieren, also gerade für die, wo es gut läuft, wie bei uns, wenn es irgendwo eine allgemeinverbindliche Honorarordnung, Gebührenordnung gäbe, wie beispielsweise bei Ärzten, Steuerberatern, Rechtsanwälten, manchen Ingenieuren, wo quasi für alle Marktteilnehmer dieser Gruppe zentral geregelt wird, für diesen und jenen Beratungsbestandteil kann dieses Honorar oder dieser Honorarbereich aufgerufen werden, aber eben auch verpflichtend, sodass dort auch wieder eine Gleichheit besteht, dass auch auf links und rechts der Straße nicht irgendwo Dumping passieren kann und irgendein Anbieter kommt und sagt, bei mir kriegst du alles so fast für umsonst und versucht dort Kunden irgendwie einfach nur im Massenverfahren durchzuschleusen. Also eine Art Gebührenordnung für Versicherungsmakler.
Okay.
Das wäre so die Idee, ja.
Vielleicht ist ja auch die, wenn man in andere Länder reinschaut, da werde ich sicherlich auch nochmal einen Podcast zu machen mit Birgit. Gibt ja schon Großbritannien-Modelle, wo die Honorarberatung, wo Provisionsberatung teilweise verboten ist. Und dort sieht man halt, dass dann sehr, sehr viel von den standardisierten Sachen dann halt von, ich sag mal, effizienten IT-Systemen übernommen wird, wenn man so will. Da setzen sich dann ITler hin und setzen Systeme auf, gibt es ja jetzt auch schon im Versicherungsbereich, nur dass das dann eben sehr, sehr standardisiert ist, zum Beispiel auch in der Anlageberatung, dass wer sich dann eben keine Beratung leisten will, der geht dann zu einem Robo-Advisor und macht das dort. Es gibt schon Entwicklungen, die man dort absehen kann. Spannender finde ich ja, wenn ich bei euch im Alltag sehe, und das ist das, was mir auffällt, es ist ja bei euch schon ein Trend zu erkennen, und kannst mich dann gerne gleich korrigieren, falls ich das falsch wahrnehme, dass die großen Vergleichsportale, wenn man jetzt Check24 nimmt etc., dass da die ohne Vorerkrankung oder die, die glauben, da nichts angeben zu müssen, die Mandanten, Kunden, potenziellen Kunden, dass die häufig über solche Anbieter dann auch vielleicht gehen. Und dass dann die, die dort halt nicht fündig geworden sind, weil sie Vorerkrankungen haben, dann bei euch landen. Und dann habt ihr das Problem, wenn ihr sagt, okay, wir sind Provisionsanbieter und wir wollen unsere Arbeit sauber machen. Das heißt, wir machen eine saubere Risikovoranfrage, dass ihr tendenziell immer mehr Kunden bekommt. Das ist ja vielleicht schon eine Tendenz, die ihr spürt und vielleicht aber auch in Zukunft noch stärker spüren werdet, dass ihr dann quasi das beratungsintensive Geschäft kriegt mit Vorerkrankungen. Wir sind jetzt im Risikobereich unterwegs, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, wo ihr dann aber im Vorfeld eine hohe Unsicherheit habt, ob für den Kunden überhaupt ein Vertrag oder ein Anbieter in Frage kommt, weil es sein kann, dass er von allen abgelehnt wird. Und dann habt ihr im Provisionsbereich halt das Risiko, dass ihr Arbeit für umsonst macht, weil ihr dürft ja dann kein Honorar abrechnen. So, das wäre aus meiner Sicht, ist da schon ein wachsender Druck da, sich eigentlich für alternative Themen zu öffnen. Richtig?
Genau, danke, dass du es vorwegnimmst, sonst hättest du es noch eingefügt. Das sind sogar zwei Bestandteile, die ich da sehe. Zum einen ist es so, die großen Vergleichsportale, die es in Deutschland gibt, das wird es sicherlich auch in England ähnliche Dinge geben, die sind ja ihrerseits, wenn ich mir die Zulassung angucke davon, laut IHK, in aller Regel auch dasselbe wie wir, also per Zulassung und Versicherungsmakler. Das heißt, die verdienen das ganz, 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 einen ganz großen Anteil ihrer Umsätze über Provisionen, die sie vom Versicherer erhalten, wenn sie irgendein Produkt voll- oder teilautomatisch über ihre Plattform vermitteln. Geht natürlich bei einfachen Versicherungen sehr, sehr gut. Autohaftpflicht und was da noch alles gibt. Das geht auch in den komplizierteren Sparten, wie du schon sagtest, Berufsunfähigkeit beispielsweise, wenn der Kunde kerngesund ist oder glaubt, gewisse Dinge nicht angeben zu müssen, denn ich glaube nicht, dass dort so intensiv eine Risikoprüfung im Vorfeld passiert, wie wir das tun, mit Aufarbeitung der Gesundheitshistorie, teilweise Krankenkassenauskünften und. Das heißt, wird jetzt ein relativ großer Teil des Marktes oder vom Kuchen schon weggefuttert von den Marktteilnehmern. Der wird auch gefühlt immer größer. Und die schwierigeren Fälle, wie du sagtest, die bleiben halt dann bei uns irgendwo übrig, die aber eine geringere Aussicht haben, auch bei einer intensiven Betreuung durch uns überhaupt ein Produkt zu bekommen. Und dann hat der Kunde ja ein Problem, weil er kein Produkt hat, und wir haben ja auch ein Problem, weil wir im schlimmsten Fall komplett leer ausgehen nach einer mehrstündigen oder mehrmonatigen Beratung, die wir mit dem Kunden hatten. Und da ist es bei uns auch so, dass wir uns gerade mit dem Thema Honorarvermittlung intensiver beschäftigen als vorher, dort auch teilweise schon in der Vergangenheit Honorare im Vorfeld mit dem Kunden geklärt haben, wo wir von vornherein schon wussten, dass es ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema wird bei dem Krankheitsbild, was da mitgebracht worden ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, ein Thema, was noch stärker wächst, und wir können das auch noch so in Terminbuchungen empirisch beobachten, dass es quasi zunimmt, dieses Thema. Ich interessiere mich für Berufsunfähigkeit, ich möchte beraten werden durch euch, aber ich bin halt schon woanders abgelehnt worden.
Ja. Ja. Gut. Da haben wir zumindest einen Druck von außen, der spürbar ist, um das Thema auf die Agenda zumindest zu bringen.
Da vielleicht noch ein ganz kleiner Einwurf von mir. Bei diesen Modellen, wie es vielleicht auch in England läuft, das ist dort auch mittlerweile schon durch Studien nachgewiesen, gibt es natürlich auch ein soziales Gefälle, weil nicht jede Bevölkerungsgruppe, vor allem wenn ich mich an den Einkommen orientiere, kann sich vielleicht eine Beratung leisten. Das ist ja prinzipiell auch so, dass eine provisionsbasierte Beratung, für die ich jetzt nicht unbedingt eine komplette Lanze brechen will, ist ja nicht nur bei dem Kunden intern eine Mischkalkulation, sondern auch in der Gesamtkundschaft. Dass da eine Kunde, der jetzt vielleicht ein bisschen höheres Einkommen hat und vielleicht mehr abschließt und an dem der Berater mehr Umsatz generiert, auch irgendwo eine Teil der Mischkalkulation ist bei einem Kunden, der ein geringeres Einkommen erzielt und sich vielleicht hohe Initialhonorare nicht unbedingt leisten kann oder will.
Das habe ich schon vermutet, dass das jetzt kommt.
Kannst du ja rausschneiden.
Ja, dass das soziale Argument der Provisionsberatung jetzt kommt, halte ich für mittelstichhaltig. So, das Argument, also wenn sich ein Provisionsberater die Kunden aussuchen darf und er wirtschaftlich kalkuliert, wird er Kunden mit niedrigem Einkommen nicht nehmen. So, also wenn wir in einer kapitalistischen Wirtschaft sind, sind auch bei Provisionsvermittlern logischerweise die Bestrebungen und selbst in der Frage, klar freut ihr euch mehr, wenn ihr eine BU abschließt, die dreifache Provision bringt, wie eine BU, die ein Drittel davon bringt. Stimmt das oder stimmt es nicht?
Natürlich, das alles andere wäre eine Lüge. Ne?
Ja. Könntet ihr leben, wenn ihr nur BU-Abschlüsse im niedrigen Bereich hättet?
Das kommt rein auf die Stückzahl darauf an. Und die, natürlich, das kommt auf die Stückzahl an. Und ob das jetzt alles Kunden sind, die eine sehr, sehr starke oder große Krankheitshistorie mit sich bringen oder ob das alles irgendwie 18-jährige Menschen sind, die noch nie einen Arzt gesehen haben.
Also halten wir fest, am Ende muss ich aber die Zusammenarbeit mit einem Mandanten rechnen. So.
Klar.
Und wenn man eine saubere Buchführung hat, könnte man jetzt sehen, mit welchem Mandanten rechnet sich die Arbeit und mit welchem rechnet sie sich nicht. Richtig?
Genau, ich muss die Zeiten in irgendeiner Form erfassen und kann die dann gegen die Umsätze stellen und dann kann ich erkennen, wo ist da mein Schwellwert.
Genau, also dann lässt mich das eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass entweder Provisionsvermittler, die das Argument bringen, zutiefst soziale Menschen sind oder nicht genug Kunden finden und deswegen noch Kunden aufnehmen, die sich für sie nicht rechnen oder nicht wissen, welcher Kunde sich für sie rechnet und welcher nicht oder Punkt 4, sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben. Ist der Schluss richtig oder falsch? Ist jetzt sehr gemein aber und sehr überspitzt dargestellt.
Ich kann damit umgehen, aber ja. Ich glaube, der letzte Punkt, sich noch nie Gedanken gemacht haben, ist die größte Gruppe an Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Also ihr erfüllt einen sozialen Auftrag, ohne euch eigentlich aktiv dafür entschieden zu haben.
Ich kann mich mit der Formulierung durchaus anfreunden, auch wenn das nicht immer nur sozial ist, sondern auch natürlich wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Klar, ist ein gewerbliches Unternehmen, was wir hier haben.
Wobei, und das muss man ja sagen, ich bin da sehr, sehr versöhnlich. Man muss ja auch die Provisionsberatung und man sagt ja auch immer, der Markt soll entscheiden in dem System, wo wir haben, ein Stück weit zumindest. Und wir sehen es ja, und das hatten wir gerade im Kapitalaufbaubereich, dass sich dort ganz klar die Honorarzulassungen nicht durchsetzen bisher. Selbst im Honorar-Finanzanlagenberaterbereich setzen sich diese Zulassungen bis heute nicht durch. Teilweise sind sogar rückläufig, haben wir beim Versicherungsberaterbereich gesehen. Das bedeutet, die Provisionsberatung muss ja aktuell eine höhere Attraktivität ausstrahlen als die Honorarberatung. So, jetzt würde mich zum Schluss interessieren, warum du, Birgit, dich trotzdem dazu entschieden hast, bei einem Honorarberater anzufangen und nicht bei einem Provisionsvermittler.
Ich glaube, oh Gott, wenn ich das jetzt so pauschal sagen würde, weil für mich nicht die Produkte im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen, die zu uns kommen. Man kann sich dann eben auf die Leute konzentrieren und erstmal rausfinden, was die eigentlich wollen und völlig ergebnisoffen mit denen planen. Das sind, glaube ich, so die Hauptgründe.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. So können wir eigentlich den Podcast beenden. Genau. Was ich noch sagen wollte und was ich sehr, sehr schön finde an der Honorarberatung, ich will gar nicht, Provisionsberatung ist aus meiner Sicht, wer sich dafür entscheidet und das will ich auch nochmal gesagt haben, es gibt ein riesiges Gefälle zwischen Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter ganz, ganz klar unterscheiden auch. Klar gibt es auch Versicherungsmakler, wo ich nicht gut beraten bin, aber deswegen arbeiten wir auch teilweise mit euch zusammen, weil wir einfach wissen, dass die Kunden dort gut aufgehoben sind und wir kennen da die innere Einstellung dahinter. Wir wissen, wie die Beratung abläuft, ja, sehen aber auch Schwierigkeiten von außen, die dort entstehen. Also bei euch läuft ja auch nicht alles reibungslos, wäre ja Quatsch, bei uns auch nicht. Was ich schön bei uns finde, dass du halt auch als Berater immer weißt, wenn du mit dem Mandanten zusammenarbeitest, ist vorher im Vorfeld alles ganz klar geregelt. Der Kunde weiß, was er bekommt, wir wissen, was wir bekommen, jeder weiß, was er von dem anderen erwarten darf und du kannst jedem Kunden wirklich die Priorität einräumen, die er auch verdient. Und damit ist eigentlich die Zusammenarbeit sehr, sehr schön geklärt und es bleibt kein Kunde auf der Strecke, weil er eben vielleicht, gibt ja diese schöne ABC-Analyse, in die C-Kategorie reinfällt. Und wenn, dann siehst du das sofort und kannst mit dem Kunden sprechen und sagen, hey, willst du das so? Oder wollen wir die Zusammenarbeit anders gestalten? Das heißt, es ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, weil es eben alles ganz klar geklärt ist. Sicherlich kann das auch eine Provisionswelt stemmen. Ist natürlich für uns viel, viel einfacher, weil wir mit einem Klick sehen, wie viel Geld verdienen wir eigentlich mit dem Kunden. Und weil du automatisch gezwungen bist, die Zusammenarbeit ganz klar zu erklären, weil es einen Beratungsvertrag gibt und nicht irgendwie, wo drin steht, das kostet es und nicht, wo irgendwie Rechten und Pflichten geklärt ist und das Thema Geld nur damit erklärt ist, wir finanzieren uns aus Produktabschlüssen. So. Das heißt, du kannst die Zusammenarbeit oder wirst dazu gezwungen, die Zusammenarbeit sehr, sehr klar zu definieren und das hat in der Zusammenarbeit eigentlich nur ja, ausschließlich Vorteile, auch weil sich der Kunde sehr, sehr aktiv für dich entscheidet und nicht sagt, ich mache das jetzt mal, kostet ja eh nichts und guck mal, was passiert. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das Einzige, was ich mir wirklich von da wünschen würde, wenn man dem Ganzen eine Chance geben will, das, was du gesagt hast, dieser Eingriff von außen, dass halt die Anbieter einfach dazu genötigt werden, am Ende des Tages dann auch Honorartarife wirklich anzubieten. Da hilft keine Scheinlösung, dass man sagt, hey, wenn du beim Versicherungsberater warst, du darfst dann beim Provisionsanbieter, der muss dir die Provision auskehren, der hat ja keinen Annahmezwang. So, also muss den Kunden ja nicht annehmen und der macht sich dann natürlich für einen einzelnen Kunden nicht den Aufwand, da irgendwie irgendwas rauszurechnen und sich dann von seinem Vertrieb anstinken zu lassen, dass er jetzt plötzlich mit Honorarberatern zusammenarbeitet, wobei er eigentlich seinen Vertrieb schützen soll und will. Das würde ich mir wünschen. Und vor allem wirklich diese, ja, brauchst du Aufklärungskampagnen oder sowas, keine Ahnung, was ist eigentlich Versicherungsberater, was ist ein Versicherungsmakler, was ist ein Versicherungsvertreter, interessiert keinen, aber man sollte trotzdem irgendwie versuchen, das Ganze noch ein bisschen transparenter zu machen, die Begrifflichkeiten vielleicht ein bisschen stärker herauszuarbeiten, damit wirklich jeder eine Entscheidung treffen kann. Aber am Ende kann man auch, ja, ist jeder Verbraucher selber da auch ein bisschen angehalten, im Vorfeld zu gucken, mit wem rede ich da eigentlich. So.
Ja, Markus, hast du noch ein paar letzte Worte?
Also ich würde mir wünschen, und das trifft auch ganz viel auf alle anderen Formen von MarktteilnehmerInnen zu, seien es Vertreter, seien es Makler, Berater, was auch immer, dass da viel weniger gegeneinander passiert, denn oftmals ist es ein Ausspielen von Kunden gegen den einen oder anderen Beratertyp, teilweise auch aus dem Grund heraus, dass ich natürlich selbst daran interessiert bin, ein gewisses Produkt zu vermitteln. Wir haben letztendlich, das hat Christoph vorhin schon so ein bisschen als sozialen Auftrag formuliert, womit ich mich gut anfreunden kann, schon einen sozialen Auftrag in einem Bereich, im Finanzbereich, konkret im Versicherungsbereich bei uns, Produkte oder Lösungen irgendwo an den Mann oder die Frau zu bringen, die eben oft nicht gekauft werden, sondern doch eher verkauft werden, weil sie beratungsintensiv sind, weil nicht das Bewusstsein bei jedem besteht, ich brauche vielleicht eine Absicherung meiner Arbeitskraft oder meines Lebens, weil ich vielleicht zwei Kinder zu Hause habe und eine Finanzierung fürs Haus. Wir haben jetzt auch schon die ersten Fälle im Bestand, wo Leistungsfälle eingetreten sind, wo dann durchaus Menschen vielleicht davor bewahrt worden sind, irgendwo in die soziale Grundsicherung reinzurutschen, was ja wiederum dem Staat auch irgendwo hilft, dort Ausgaben auf dieser Schiene zu sparen und die Leute von der Grundsicherung irgendwo fernzuhalten. Von daher mehr miteinander als gegeneinander. Also wir sollten viel, viel mehr uns auf eine gute Beratung konzentrieren, egal in welcher Vertriebsschiene oder Beratungsschiene ich da angesiedelt bin. Der Markt ist groß genug. Die Überalterung ist riesengroß. Es werden immer mehr den Markt verlassen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt genug Kunden für alle. Von daher für die Beraterinnen und Berater, die in irgendeiner Form hier zuhören, fokussiert euch auf eine gute Beratung für den Kunden.
Ja, und einen Punkt haben wir da noch vergessen, wo wir dort anknüpfen können. Wir können vielleicht die Weiterbildungsstandards ein bisschen anheben. Das bedeutet, du sammelst ja jetzt mittlerweile, also du kannst ja schon, also es gibt ja 15 Weiterbildungsstunden verpflichtend im Jahr, aber da kann ich zu einer Webinarschulung von der Allianz gehen und die stellt mir die neue Allianz Pflegeversicherung vor als Verkaufsschulung und dann kriege ich eine Weiterbildungsstunde. Das ist ja absoluter Blödsinn. Also
danke für diesen Abschluss. Mir entfällt sowas immer. Ja, wir investieren sehr viel in Weiterbildung und kostenpflichtige Weiterbildung tatsächlich. Mir entfällt es in solchen Momenten dann, das mit als Vorteil zu erwähnen. Aber es ist tatsächlich so, dass ganz viele Weiterbildungen einfach nur Produktschulungen oder Verkaufsschulungen von Anbietern sind. Und das gehört aus meiner Sicht von oben, von der IHK-Seite reguliert, dass das einfach nicht als Weiterbildung anerkannt wird.
Ja. Haben wir noch einen relevanten Punkt zum Schluss gehabt?
Danke, Christoph.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht, dort hier in dem Thema mit dir in Austausch treten zu können oder mit euch. Ja, werden sicherlich nochmal zusammenkommen in der Runde.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.